Liebe Fugis, diese Woche bin ich dran und ich habe einen Special Guest, nachdem wir zwei Wochen jetzt Markus, Judas, Kleiner zuhören durftet. Letzte Woche mit Special Guest im Paar-Podcast mit der wunderbaren Sarah Reininghaus. Dachte ich, ich hole mir für diese Woche auch Verstärkung dazu. Bei mir ist meine Partnerin, die wunderbare Künstlerin Lotte Haus.
Hi, ja, ich freue mich. Wir haben viel zu erzählen.
Ja, es geht diese Woche bei Fugengold um Kunst, Kommerz und Content. Es geht um einen Tag in zwei Amsterdamer Museen, in einer der besten Ausstellungen, die ich dieses Jahr gesehen habe, und dem mit Abstand schlechtesten Museum, in dem wir dieses Jahr waren.
Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Marc T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Fugis. Zwei Wochen musstet ihr Markus zuhören, durftet ihr Markus zuhören. Jetzt ist Jesus wieder dran. Lotte, schön, dass du da bist.
Ja, und ich muss ja sagen, um mal gleich, ich kann es ja nicht so mit Smalltalk, ne? Ich muss gleich reinspringen und muss sagen, ich schäme mich immer noch.
Wofür schämst du dich?
Ich schäme mich immer noch, dass ich diese Karten für dieses, darf ich es schon sagen?
Ja, unbedingt.
Für dieses Hoko-Museum an Land gezogen habe.
Das stimmt. Aber weißt du was? Es war zwar eine Schande, dass wir dort waren, aber richtig gut für diese Episode. Wenn du nicht diese Karten für dieses schändliche Haus, das sich Museum nennt, gekauft hast, hätten wir jetzt keine Episode. Weißt du was? Lass uns erstmal anstoßen zum Reinkommen. Wir prosten mit euch, Fugis, mit uns. Es gibt Bier und Whisky Cola, so wie sich das gehört zu einer Podcast-Aufnahme. Aber ihr habt es gerade schon gehört. Worum geht's? Ich war mit Lotte in Amsterdam. Und wir haben zwei Museen besucht. Eins, was zuverlässig gute Ausstellungen macht und diesmal sich selbst übertroffen hat, will ich fast sagen. Das ist das Stedelijk-Museum. Traditionelles, großartiges Museum. Und das hat immer eine dauerhafte Ausstellung und es hat eine Wechselausstellung. Und diesmal war das eine Soloausstellung von Marina Abramović, der Großmeisterin der weirden Performances. Diese Ausstellung, so viel kann ich schon verraten, werden wir verehren. Und es gibt Verachtung. Und zwar für das MoCo-Museum, das Modern Contemporary Museum. Ziemlich neu gegründet, gibt es seit 2016. Und allem voran werden sich die Fugis jetzt fragen, Lotte, Marke, ich dachte, ihr redet nur über die Dachregion, über Deutschland und so. Möchten wir euch diese Erfahrung, die Holland ist erweitert Deutschland, die verstehen uns, wir verstehen sie. Aber unabhängig davon ist es natürlich ein um sich greifendes Phänomen. Es gibt solche Museen, vor allen Dingen wie das MoCo, um das es hauptsächlich gehen soll, auch in Deutschland. Das nennt sich dann The Wow Illuseum, beide in Berlin, oder Super Candy in Köln. Wir haben hier schon oft über neue Museumskonzepte gesprochen, auch über neue Ausstellungen und was wir davon halten und so Eventisierung von Kunst. Und das MoCo ist wirklich der Gipfel all dessen. Aber vielleicht, Lotte, willst du starten? Wollen wir mit dem süßen Teil anfangen? Wollen wir mit der Verehrung starten?
Ja,
oder?
Ja. Bevor wir uns in Rage reden können, lass uns noch kurz
das find ich gut.
Was Schönes berichten.
Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja, und danke. Die definitive Verehrung.
Ja, und ich war natürlich hellauf begeistert, dass die Marina Abramović Ausstellung in Amsterdam ist.
Ja, vielleicht für die Fugis, die dich noch nicht kennen, kurze Einordnung noch. Wer Lotte Haus noch nicht kennt, ist Künstlerin aus Hamburg, hat an der HFBK studiert, auch die Meisterschülerin hier gemacht, Malerei und Skulptur. Und ja, machst du heute immer noch freie Kunst. Ich habe das große Glück, dass wir vieles teilen können, unter anderem auch ein Kunstkollektiv zusammen haben, wo wir Sachen zusammen machen. Und deswegen ist natürlich jede Städtereise, jeder Museumsbesuch für uns aus vielerlei Hinsicht mehr als nur Vergnügen, sondern immer auch natürlich ein kritischer Blick. Was passiert da? Wie werden Sachen ausgestellt? Wir betreiben hier zusammen in Hamburg das Mothership, diesen Space als Galerie und Studio und so. Also gar nicht mit dem Anspruch, das als Museum zu machen, aber man schaut natürlich immer, wie wird Kunst präsentiert, in welchem Kontext, welcher Rahmen wird gegeben, was wird da kuratiert, wie machen die das und vor allen Dingen, wie wird es auch rezipiert. Also der Blick geht zumindest bei mir 50% auch auf die BesucherInnen.
Ja, ja klar, das ist so ähnlich wie mit Musikern, Musikerinnen, die gar nicht entspannt Musik hören können, sondern die dabei immer schon analysieren, ja, wie ist es aufgenommen, was hatten sie für ein Mic, wie
das Geilste.
Und so weiter.
Das
so ist das natürlich auch ein bisschen beim Ausstellung angucken. Aber ich finde, man kann ganz gut switchen. Also wenn es eine gute Ausstellung ist, dann komme ich auch in den Tunnel rein und analysiere gar nicht mehr so viel. Wenn es irgendwie zweifelhaft ist oder irgendwas ist unstimmig, dann rattert es natürlich gewaltig. Ja. So. Und dann ist man natürlich auch sehr, sehr kritisch. Das gehört wohl dazu. Ja.
Aber lass uns doch mal gemeinsam die ZuhörerInnen, die lieben Fugis, mitnehmen. Stedelijk ist im Stadtteil Old Süd, also ich glaube Alt-Süd heißt das übersetzt. Das ist mittendrin, das ist so das Museumsquartier. Da gibt es das Van Gogh-Museum, da gibt es das Rijksmuseum nebendran. Wirklich, ich glaube, eine Bank. Eines der, ich glaube, sogar renommiertesten Museen in Europa, würde ich sagen. Das ist das Rijksmuseum, das ist das Reichsmuseum, an das man immer denkt, und das Stedelijk für Amsterdam, oder?
Ja, und wir haben da schon einige Ausstellungen gesehen und es ist immer fantastisch. Die kriegen immer die Kurve zwischen echt guten, anspruchsvollen, tollen Ausstellungen, die aber nicht jetzt zu verkopft oder zu schwierig, zu sperrig sind, sondern das macht einfach immer auch richtig Bock.
Ja.
Kannst schön rausgehen zwischendurch, kannst ein Bierchen in der Sonne trinken, durch den Museumsshop meandern und dann back to business, irgendwie gut und entspannt und man hat Raum und macht Spaß auf jeden Fall.
Finde ich auch. Direktor und Leiter vom Stedelijk ist Rein Wolfs, Kunsthistoriker, macht einen fantastischen Job, finde ich, bei dem Ding. Aber lass uns doch mal durchgehen, reingehen. Du setzt dich ja schon viel länger auch mit Abramovic auseinander. Wie war es für dich?
Ja, ich meine, Abramovic ist natürlich so ein, die polarisiert ja unheimlich. Also sie ist eine Ikone der Performancekunst. Ja. 1946 in Belgrad geboren und ist einfach seit den 70ern, haut sie einfach Performances raus und Statements, die krass sind, die Leute aufregen, die tiefsinnig sind, die Pop sind, die in alle Richtungen irgendwie bold sind. Und ich war gespannt, einfach mal so viele Arbeiten von ihr zusammen zu sehen. Wie funktioniert das? Weil man sieht oft immer nur eine Videoarbeit oder so. Und ich finde oft, ja, die Videoarbeiten, also von ihren Performance, wenn es so alleine steht, dann guckt man sich das 3 Minuten an, geht weiter. Das hat manchmal nicht so den Impact. Und man wünscht sich, man wäre irgendwie da gewesen oder hätte so ein bisschen mehr Zeit, das anzugucken. Also im Sinne von, dass man sich mehr Raum dafür nehmen kann und es ein bisschen mehr Kontext gibt und so. Und das ist tatsächlich jetzt da passiert und hat wahnsinnig gut funktioniert.
Ja, vielleicht für die Fugis, die sie nicht kennen, wie sehen die Arbeiten aus? Also ganz, ganz viel, was man vielleicht als ersten Berührpunkt hat mit Abramovic, sind Videoaufnahmen aus den 70ern, 80ern. Auch 90er, die macht natürlich immer noch Arbeiten, aber ich glaube, diese so legendäre Hits von ihr sind natürlich, ich würde sagen, das Ohrfeigen-Video ist sehr, sehr bekannt von ihr. Mhm. Aber auch, dass die Performance, wo sie Menschen gegenüber sitzt. Also ich finde, für mich persönlich ist, wenn du ihre Kunstwerke siehst, vor allen Dingen die Videoarbeiten, geht es immer um Immersion. Also wie ist der Rahmen? Wie kannst du dich wirklich darauf einlassen? Weil das viel mit Stimmung und auch mit Aushalten zu tun hat. Also auf ihrer Seite, bei den Performenden, aber auch irgendwie bei den Zuschauenden. Es gibt eine Performance, da sitzt sie ihrem damaligen Lebensgefährten gegenüber und sie ohrfeigen sich gegenseitig. Und es dauert, ich weiß nicht, wie lange es dauert, 12 Minuten irgendwie so. Und es fängt ganz zart und es wird immer schneller. Und zum Schluss ballern sie sich wirklich die Schellen links, rechts und es klatscht. Und das muss man sich aber anschauen, 5, 6, 7, vielleicht 10 Minuten am Stück, um, finde ich, so in diesen Flow zu kommen. Und dann gibt es eine Performance, wo sie einfach schweigend Museumsgästen gegenüber sitzt. So. Also das, vielleicht das sind so berühmte Arbeiten von ihr, aber die brauchen, finde ich, immer diesen Raum und irgendwie die Möglichkeit, dass man sich da, dass man da so reintauchen kann. Und das, wie du gerade gesagt hast, das hat man nicht immer. Ne?
Ja klar, weil die haben so einen einen Pop-Moment in sich, den kann man relativ schnell erfassen, wie, oh, sie ohrfeigen sich oder krass, sie sitzt da 12 Stunden im Museum und starrt Leute an und alle weinen. So, das kannst du relativ schnell erfassen. Ja. Damit wirst du dem aber natürlich nicht gerecht, weil man kann sich ziemlich tief und lange damit beschäftigen und die Arbeiten sind immer noch gut. Und das ist ja auch das Coole an ihren Sachen, dass sie irgendwie auf beiden Kanälen funktionieren. Einerseits ja schnell und bold und dann, wenn du länger dich dem aussetzt und auch sich ein bisschen mit ihr beschäftigst und dann wird es tiefsinnig. Mhm. Und das hat da sehr, sehr gut geklappt.
Ja, voll gut. Ja, Städelig, Solo-Ausstellung immer im Keller. man geht diese breite Treppe runter und dann, ich kann nicht die ganze Ausstellung wiedergeben. Aber ich erinnere mich, das erste Stück war aus Kristallen gefertigt, so eine Art Portal. Mhm. Sah so ein bisschen aus wie aus direkt aus dem Marvel Universe oder so. Das sind so große weiße Kristalle in einem schwarzen, sehr großen Rahmen, der von innen dann beleuchtet ist. Kann man theoretisch durchgehen, konnte man in dem Fall nicht. Und ja, dann kann man irgendwie direkt eintauchen.
Ja, man konnte direkt eintauchen und man hörte es natürlich schon aus den anderen Zimmern auch plärren und wusste, da erwarten einen irgendwie noch härtere Sachen, unheimliche Sachen, verstörende Sachen. Aber der erste Raum, da konntest du so abbiegen und hattest dann gleich eine ziemlich große Fotowand, wo man Besucher gesehen hat von ihrer Performance im, ich glaube, das war im MoMA, wo sie den Leuten eben gegenüber saß, The Artist is Present. Und da, das war ganz interessant. Ich kannte nur, ja, Ausschnitte davon, wo man eigentlich hauptsächlich sie sieht oder beide von der Seite. Und das waren jetzt wirklich so Porträtaufnahmen von den Besuchenden und die unterschiedlichen Reaktionen. Und dann fängt natürlich, ja, fängt so ein schönes Kopfkino an. Ja. Einige lachen am Anfang noch, einigen setzt es wahnsinnig zu und es war toll aufbereitet, fand ich. Konnte man sehr schön nachempfinden und hatte nicht das Gefühl, oh Gott, ich habe alles verpasst, jetzt habe ich nur so einen blöden Abklatsch, sondern es war irgendwie eine gute
Art. Es war mega geil inszeniert, das war ein enger Raum gebaut und du hattest auf der linken Seite, wenn du reinkamst, praktisch, ich weiß nicht, 100 Screens. Also 100 Performance, 100 dieser Momente eingefangen oder 50, egal, eine ganze Wand voll. Und eine Kamera war immer auf Abramowitsch gerichtet. Das heißt, du hattest irgendwie auf der linken Seite 50, 60, 70 Screens nur ihr Gesicht. Und auf der rechten Seite 50, 60, 70 Screens der jeweiligen Gäste. Und du konntest, die waren sich auch gegenüber positioniert. Also wenn du oben links angefangen hast, war auf der anderen Seite oben rechts sozusagen das Gegenüber von ihr in dieser Performance. Und so konntest du praktisch, standest du immer zwischen den beiden, wie sie abgefilmt wurden. Das hat schon eine totale Spannung, finde ich, weil du durch wirklich so einen Tunnel läufst, wo dich irgendwie 200 Augenpaare irgendwie verfolgen. Also wahnsinnige Tension aufgebaut und war super spannend. Wir haben direkt rumgeforscht. Erinnerst du dich, es gab diesen einen asiatischen Mann, der sich irgendwie in 6 Performances da reingeschlichen hat und sich jedes Mal völlig angehimmelt hat.
Ja. So, ja. An den habe ich nämlich auch gerade gedacht.
Ja. Sehr, sehr beeindruckend. Ja, und dann, dann ging es weiter. Man kann gar nicht alle Stücke von ihr glaube ich, jetzt rekapitulieren. Ich kann so ein paar Highlights vielleicht noch nennen. Mhm. Was total interessant war, sie ist ja super provokativ. Sie hat ja in Amsterdam dann auch gearbeitet, hat dann mit den Prostituierten auch Aktionen gemacht. Dann ging man in einen großen, was schön war, ist, dass es ein sehr, sehr bekanntes Performance-Stück von ihr ist, auch dass der Eingang in die Ausstellung, dass jeweils ein nackter Mann und eine nackte Frau in diesem Türrahmen stehen. Das heißt, Besucherinnen, Besucher, die in die Ausstellung wollen, müssen sich durch diese beiden Nockerten durchdrücken sozusagen. Und es gibt immer auch die Möglichkeit, mittlerweile anders in diesen Ausstellungsraum zu kommen. Aber man hatte die Möglichkeit, wenn man will, auch durch diese Nackten durchzugehen. Und wir haben es beide gemacht, beziehungsweise wir hatten noch eine Person dabei, einen sehr jungen Menschen, unter 10 Jahre alt. Der hatte das auch gemacht. Dem ist natürlich offen gestanden. Willst du mit rein? Willst du das mitmachen? Auch der hat diese Performance mitgemacht und war auch total spannend, das irgendwie nochmal aus der Perspektive auch mitzubekommen, oder?
Total. Und ich war sehr ich war sehr gespannt drauf, ob das was mit einem macht. Mhm. Und es hat was ganz anderes gemacht, als ich vermutet habe.
Erzähl mal ganz kurz, was du dachtest und was dann wirklich geschah.
Nee, ich dachte, das ist irgendwie super peinlich. Also jetzt nicht super peinlich, aber ich dachte, es ist so ein bisschen peinlich und so ein bisschen, ja, man huscht dann da schnell durch und es ist so ein bisschen unwohl und irgendwie so. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass einem vorher gesagt wurde, man darf da auf keinen Fall fotografieren oder so. Es war so eine Stimmung, fand ich, in dem Raum, die sehr respektvoll war und man hatte total eher das Gefühl, alle gehen da ja durch und denken so eher daran, wie ist das für die Leute, die da am Türrahmen stehen. Also das hatte ich auf jeden Fall. Ja. Ich hatte gar nicht so sehr eine eigene Erfahrung in dem Sinne, dass mich das irgendwie, dass das irgendwas mit mir so krass gemacht hat, sondern ich war so, oh, Mann, die stehen da jetzt eine Stunde. Ja, wer dreht sich in welche Richtung und so, wie ist das für die? Ist das okay für die? Was spüren die wohl dabei? Mhm. Also das waren so
100%. Ich glaube, diese Performance von dem, die wird genauso durchgeführt. Mhm. Aber ich glaube, von dieser Originalintention und Gefühlen ist fast nichts mehr übrig.
Ich glaube, der Zeitgeist hat sich so
alles geändert.
Ne?
Ich glaube, es hat sich alles geändert. Das ist so, es war wirklich dieser, so stelle ich es mir vor, ich war nicht dabei, aber das war in den 70ern, Ende 60er, so das erste Mal, so voll Hippies, gefühlt sowieso alle ständig blank gezogen, die stehen so provokativ in diesem Türrahmen und die Spießer, so ein Modell Heinz Erhardt müsste durchdrücken, stirbt 1000 Peinlichkeitstode, so, und die denken so, cool, alles komplett anders, du hast eine Museumsaufpasserin daneben, die beiden Nackten sind, es geht eigentlich um die und man will die schützen. Mhm. Das hat überhaupt nicht diesen Schockeffekt, sondern es ist so ein conscious entering.
Achtsam, das kam mir gerade
in. Ja, genau, du bist super achtsam an diesen vorbeigeglitten. Ja. Meine einzige Sorge waren Körpergerüche, die es nicht gab und sonst ehrlicherweise gar nichts. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daran auch liegt, ob man jetzt in dicht besiedelteren Städten wohnt, ob die U-Bahn sowieso immer so voll sind. Auch diese Nähe zu Fremden war auch nichts Ungefühltes. Mhm. Das war irgendwie interessant. Die wichtigste Frage ist, wem streckst du den Arsch und wem das Gesicht hin, um Fight Club zu zitieren. Aber ich glaube, da hat sich das komplette Besuchertum gleich entschieden. Mhm. Also das war irgendwie ein Highlight. Was ist dir an Exponaten noch in Erinnerung geblieben?
Ihre Arbeit mit dem Knochenberg, Cleaning the House.
Oh ja.
Weil das war tatsächlich das erste Mal, dass ich auf Marina Abramovic gestoßen bin. Da war ich irgendwie Anfang 20 und habe in der Kunstbuchhandlung dieses Buch von ihr in die Finger gekriegt und dachte, ich bin so glücklich, dass es solche Frauen gibt, die solche weirden Sachen machen. Mhm. Die saß einfach auf so einem großen Haufen Rinderknochen und hat die gesäubert. Ja. Und dabei, ich glaube, so Folklore-Lieder noch gesungen.
In einem schwarzen Raum.
Das war ein Erweckungsmoment und dafür verehre ich sie sehr. Und das war da sehr, sehr schön inszeniert. Es gab tatsächlich diesen Berg mit den Knochen. Ziemlich geil inszeniert in einem dunklen Raum mit einem Spot. Also richtig juicy, nicht irgendwie zu White Cube-mäßig ausgestellt. Dann hatte man so eine weirde Tanz-Gesangs-Performance von ihr daneben und dann eben diesen Kontext. Das kannst du natürlich einfach so mal mitnehmen. Du kannst aber auch eintauchen und dann merken, ja, das geht um ihre Familie und um ihre Eltern, die Partisanenhelden waren und um ihre Kindheit und tiefe Themen, aber sehr, sehr schöner Raum und richtig toll inszeniert.
Ja, fand ich auch. Vielleicht noch ein, zwei Highlights. Ich glaube, die läuft noch eine Weile. Also Fugis haben auch die Möglichkeit, noch nach Amsterdam zu gehen und sich das anzuschauen. Eines meiner Highlights war, neben diesen ganzen tollen, tollen Performances, die fotografiert und gefilmt wurden, waren auch ein paar, ja, ganz klassische Kunstwerke, will ich fast schon sagen. Es gibt irgendwie 4 Meter hohe Kreuze in Schwarz und Weiß, also Schwarz-Weiß-Fotos und invertierten Fotos, so sieht das aus. Mhm. Man denkt erst, es seien Screens, dann denkst du, es sind Fotos und dann gehst du hin und dann sind das sind rückbeleuchtete Platten, die gefräst sind und an den dicken Stellen weniger Licht durchlassen und an den dünnen Stellen mehr Licht durchlassen. Besser kann ich es nicht irgendwie erklären.
Ja, so ein Relief.
Das ist ein gefrästes oder handgefertigtes Relief von ihrem Gesicht. Also das sind Porträts von ihr, wo sie, glaube ich, so Archetypen und Dämonen und so personalisiert natürlich immer abarbeiten an sich selbst und am eigenen Bild sozusagen. Und es war aber handwerklich so geil und es war so spannend. Und du dachtest so, es ist eine richtig starke Arbeit mit Screens, nee Fotos, nee, fuck, es sind Reliefe, es ist unfassbar gut gemacht. Fand ich richtig, richtig gut. Und auch hier wieder der Raum einfach perfekt inszeniert irgendwie. Richtig gut gemacht.
Ja, macht einfach Bock. So 4 Meter hohe Kreuze. Ja. Eins good, eins evil. Ja. Natürlich ist sie omnipräsent, völlig natürlich egozentrisch, immer im Zentrum von allem so.
Das Künstlerschweinin.
Aber, ja, die Künstlerschweinin ist anwesend. Ja. Aber richtig, ja, und das ist das, irgendwie das Tolle. Das ist halt nicht nur bold, sondern es ist dann auch bis in die Feinheiten einfach richtig gut durchdacht, inszeniert und sehr, sehr schön auch anzusehen, ästhetisch einfach.
Ja. Ja, und damit können wir vielleicht da zur Verehrung kommen. Warum fanden wir das so gut? Also, Abramowitsch kriegt sowieso Verehrung. Stedelijk auch tolle Kuratierleistung immer. Speziell diese Ausstellung finde ich, ich kann ja mal eine Rampe bauen und dann bin ich total gespannt, wie du es formulierst. Was ich gut finde, ist, wir haben es gerade schon erwähnt, ist übrigens auch die Brücke zur Verachtung, weil auch in dem MoCo-Museum eine kleine Videoarbeit von Abramowitsch war, die, wo du nicht mal den Hauch einer Chance hast, sich dem zu nähern, über die Oberfläche hinaus. Im MoCo hängt so ein Bild von ihr, da hält sie eine große Flagge, trägt ein schwarzes Kleid und sitzt auf einem Schimmel. Und das sieht erst aus wie ein Bild, also wie ein Still. Und dann siehst du aber, dass es praktisch abgefilmt ist. Sie, das Pferd bewegen sich nicht, die Fahne und ihr schwarzes Kleid flattern im Wind. Das ist wie so ein Schwarz-Weiß-Foto. Und da gibt es unendlich Geschichte dazu. Und da kannst du eintauchen und reingehen. Und die Projektion war zu klein. Es gab keinen Kontakt. Es wurde einem versagt, irgendwie einzutauchen in diese Welt. Und das Gegenteil davon, und deswegen Verehrung, ist, finde ich, im Stedelijk passiert. Es hat viele Informationen gegeben, aber nicht zu viele, nicht zu didaktisch, sondern immer spannende Fakten, haben die nicht versucht, alles vorwegzunehmen, nicht zu viel erklärt zur Kunst, sondern eher eingebettet in so einen kleinen Kontext. Also ich finde die Kurationsleistung einfach mega gut und diese Werke irgendwie genau den richtigen Raum immer dafür gefunden. Seien es die vielen, vielen Screens, sei es das Bett, über dem dann das Performance-Video lief oder eben diese Knochen. Also echt eine Herausforderung, finde ich, auch so unterschiedliche Sachen zu inszenieren. Es ist total gut gelungen. Aber bevor ich zu meinem Motto komme, wie ging es dir?
Ja, ich kann mich im Prinzip nur anschließen und finde, wenn man in einer richtig guten Ausstellung war, dann hat man danach Bock, sich mehr damit zu beschäftigen. Da hat man nicht das Gefühl, oh, das war jetzt eine Overdose oder irgendwie jetzt reicht's aber auch mal, jetzt muss ich schnell irgendwo einkehren oder so, sondern denkst du, wow, ich habe jetzt Bock, selber ins Atelier zu gehen, weil ich habe so viele Ideen und war irgendwie so gut und inspirierend und hat einen bereichert. Und man ist nicht erschöpft, sondern ja, ist eine echte Bereicherung. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben und auch einfach Respekt dafür, weil man könnte ihre Arbeiten sehr kitschig inszenieren und sehr pathetisch und man könnte sehr pathetische Texte dazu schreiben. Ist nicht passiert. Auch ihre Arbeiten, die neuesten Arbeiten, sind relativ spirituell und da könnte man schon echt Scheiße mitbauen. Ja. Also sie hat da irgendwelche Kristalle und dann kannst du dich da noch hinlegen und wo man schon so denkt, ja, das ist vielleicht nicht meine Lieblingsarbeit so, aber ist alles irgendwie straight und cool, alles kann, nichts muss, bleibt immer so im Kunstkosmos, ohne zu verkopft zu sein. Einfach gut.
Ja, finde ich auch. Deswegen gibt es von mir das Motto Raum für Immersion. Verehrung fürs Stedelijk-Museum, für die Abramowitsch-Solo-Ausstellung. Ich finde, hier schafft es das Museum das, was ich mir persönlich immer wünsche, schafft einen Raum für die Begegnung mit der Kunst. Und zwar damit meine ich nicht die physische, sondern eine Begegnung, wo es dir ermöglicht wird, dich darauf einzulassen, emotional, kognitiv, in Ruhe. Du kannst natürlich kurz durchlaufen und das als Erlebnis wahrnehmen. Dafür ist es gut, gut gestaged, auch mit so einem mit Eye-Catchern, mit Sachen, die Spaß machen, wo du weiter willst, Sachen entdeckst und du kannst trotzdem die Ruhe. Deswegen, ja, Verehrung für die Immersion. Aber genug von der Lobhudelei, würde ich sagen. Lass uns auf die dunkle Seite gehen. Da freuen wir uns ja heimlich schon drauf.
Dunkle rosa Seite, ja.
Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
Holy shit, wir waren im Modern Contemporary Museum, im MoCo Museum. Für alle, die von euch dieses Glück haben, es nicht zu kennen, das MoCo ist eine Kette, ist ein Franchise. Das gibt es in Amsterdam seit 2016, das gibt es in Barcelona und ganz neu auch in London. Es gibt ein Mission Statement vom Museum, ein Ziel, das aber eher wie so ein Startup Pitch Deck gebaut ist. Unser Ziel ist es nämlich, ein jüngeres Publikum zu erreichen und Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Was ein irres Statement ist.
Tolle Idee für 25 Euro das Ticket.
Ja. Das ist Kunst der Öffentlichkeit zu, das ist, als ob ein Restaurant auf die krasse Idee kommt, ins Mission Statement rauszugehen, dass sie Essen servieren und Menschen sättigen wollen. Also den Tiefgang hat das schon. Anyhow, das Ding ist trotzdem schön gelegen, liegt auch in diesem Museumsquartier. Es hat es gewagt, zwischen all diese Museen sich einzukrökeln. Ehrlicherweise, das Haus fand ich super schön. Das ist eine historische Villa Alsberg, heißt die. Richtig, richtig schön. Innen gar nicht mehr schön. Also ich gebe kurz Kontext. Auch so, wie wir es erlebt haben, wir hatten, wie gesagt, einen jungen Begleiter auf dieser Reise, den man so ein bisschen in die Kunstwelt auch noch mit reinbringen will, nochmal mehr. Der ist natürlich schon drin, aber dieses MoCo-Museum ist sozusagen ein Fast-Forward-Best-of von zeitgenössischer Kunst, würde ich sagen. Da werden mit allen, mit wirklich allen Namen, die du ergoogeln kannst, die Top 20 von Contemporary Art, irgendwie Basquiat, Warhol, Hearst, Kors, Abramovich, wie schon gesagt, hängen irgendwie alle in dieser kleinen Stadtvilla. Mhm. Deswegen, du hast es schon gesagt, du hast es als Überraschung diese Tickets besorgt, hast gesagt, ey komm, wir ziehen uns das mal rein, in bester Absicht. Und dann sind wir da reingestiefelt und ich denke, hier müssen wir auch so einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Gründerin, muss ich noch sagen, ich hoffe, ich werde ihren Namen nicht richtig aussprechen können, Kim Lokshis Prinz, glaube ich, nennt sie sich. Das ist die Gründerin. Man kommt schnell in Kontakt mit der Performance dieses Museums. Es geht weniger jetzt um Kunst oder Kontext oder historische Sachen. Es geht viel, viel mehr, das werden wir gleich auch in der Erfahrung hören, viel mehr um Performance. Wie viele Follower, wie viele Likes. Das Museum selbst, es gibt einen Business Director, der auch zuerst genannt wird bei diesem Museum, Kos Boland, der hat auch Ziele ausgegeben. Auf seiner Seite stehen Ziele, die er als Business Director mit dem MoCo Museum verfolgt, die Ziele, die er erreicht hat, 2019 schon. Er kam als unter die Top 7 der Most Visited Museums in Niederlande. Und er hatte schon 2019 205.000 Instagram-Follower. Heute hat er 392.000 Instagram-Follower mit dem MoCo. Leider, Kim, die Gründerin, hat bis jetzt trotz der ganzen Selfies mit Abramovich und Robbie Williams nur 8.000 Followerin. Das ist natürlich ein persönliches Dilemma für sie, will ich fast sagen, mit diesem Leistungsanspruch an sich und die Kunst. Aber naja, lass uns.
Das ist wirklich eine sehr schöne Brücke, weil ich meine, genau so fing es an. Wir standen noch nichts ahnend in der Schlange.
Obwohl wir Tickets hatten.
Obwohl wir Tickets hatten, standen wir bestimmt 25 Minuten in der Schlange. Mhm. Und die Schlange um uns brodelte. Und zwar brodelte sie von Selfie-Aktionen. Wir waren umringt von
künstlichen Leuten. Wimpern, künstlichen Fingernägeln, Haarextensions, Botox, hippen Klamotten.
Ja, kann man so nennen. Genau, die einfach Shootings gemacht haben, ununterbrochen.
Schon in der Warteschlange.
In der Warteschlange. Genau, wir haben uns ein paar Posen abgeguckt. Das ist vielleicht hilfreich. Vielleicht braucht man die da drin.
Ja. Also es war wirklich, es gab zwei Freundinnen, die vor uns standen, ich würde sagen Anfang 20 rum, die diese komplette 25 Minuten Wartezeit ununterbrochen Selfies gemacht haben. Also ich kann mich nicht freimachen von Eitelkeiten und Social Media Konsum und Gebrauch, mache ich alles, alles fein. Wer Fugengold abonniert hat, kennt die Selfies, die ich immer mit Markus rausballer. Aber auch das hat eine Grenze. Und es war wirklich ein nicht enden wollendes Selfie gepose mit Duckface, Arsch raus, Kinn schief, also wirklich alles, was man sich so als Karikatur dessen vorstellt, wurde da abgefackelt. Aber wir dachten, naja, kann ja passieren, ein paar schwarze Schafe um uns, muss ja nicht immer so sein.
Nein, und ich habe mich natürlich gefreut. Ich dachte, okay, ist doch cool, nicht die übliche Museumscrowd. Mhm. Macht doch Bock, wenn alle ins Museum gehen, voll gut. Mhm. Ja, das war's von, wie es dann weiterging.
Ja.
Quetscht dich durch so einen kleinen schwarzen Vorhang durch.
Ja.
Da drin ist leicht überfordertes Personal und einem schlägt erstmal so eine feucht warme Wolke entgegen,
weil es
so unfassbar überfüllt ist da drin, obwohl du natürlich mit einem festen Zeitticket buchst, also Zeitfenster, aber das ist irgendwie nur, ich glaube, um eine künstliche Verknappung zu erzeugen. Mhm. Ich glaube, die achten gar nicht darauf, oder?
Das kann nicht, es kann wirklich nicht sein. Es wird
unfassbar
so überfüllt. Und nochmal der Kontext, das ist eine kleine Stadtvilla, Fugis. Ihr müsst euch vorstellen, also auch eine Stadtvilla in Amsterdam ist natürlich entsprechend klein. Diese kleinen Häuschen in der Stadt sind ja winzig. Da hat ja ein Haus im Altstadtkern, hat ja manchmal nur 50, 60 Quadratmeter. Und diese Villa hat vielleicht pro Etage 100, 120.
Ja.
Also, aber das auch aufgeteilt auf 4 Räume plus Flur. Mhm. Oben dann in den Obergeschossen 5, 6 ganz kleine Räume mit Dachschräge. Also wirklich wahnsinnig klein. Eigentlich ein geiler Ort. Man könnte da auch ganz, ganz toll Kunst zeigen. Ja, hätte, könnte, Fahrradkette. Wie ging es weiter?
Naja, und dann kamen wir rein. Wir wollten so einen Audioguide uns noch irgendwie auf Deutsch dazu laden und so weiter. Das ging aber alles nicht für die Ausstellung. Und dachten wir, okay, gehen wir einfach froh und aufgeregt ins erste Zimmer rein und waren gespannt, als wir sahen, Robbie Williams stellt aus.
Oh, okay. Yeah!
Da fing natürlich der erste Cringe-Moment
Robbie, an. Robbie, so, er kann alles,
why?
Leute. Er ist Take That, er war Take That, er ist Brecher der Herzen. Er entertaint us, wir letten him entertain us. Swing when you're winning, paint when you're cringing. Er kann einfach alles.
Er kann alles und wir haben natürlich ja... Wir haben ja so einen Spezialfreund, nämlich Pete Doherty, dessen Ausstellung. Wir stolpern da manchmal zufällig rein, in Paris, in Berlin. Und das ist auch immer schon so, dass man denkt, ach Junge, es ist
irgendwie so. Pete Doherty ist fucking Boys, verglichen mit Robbie Williams.
Das muss man wirklich sagen.
Also aber
das ist das schockierende Statement eigentlich daran, das Fazit.
Also warum, aber ich finde, Robbie Williams passt perfekt in dieses Museum, in den Social-Media-Zeitgeist, denn es ist ein Abfeiern von kleinen Befindlichkeits-Post-its auf XXL-Leinwände aufgepustet. Das wäre mein Motto in der Verachtung, im Motto in der Folge sozusagen. Was man sieht von ihm sind in Trend-Pantone-Farben der Saison gehaltene Deko- Farbflächen, wo er drauf geschrieben hat. Und es sind wirklich, warte, ich habe mir notiert, wie diese Ausstellung heißt, hoffe ich. Ja, Pride and Self-Prejudice. Also es ist wirklich so ein Großkünstler, ein Großmimen-Ego, was hier in sich selbst im Ego-Vakuum verglüht. Ist absolut eklig, sorry. Also es gab von Robbie Williams geile Songs, toller Entertainer. Dann gab es jetzt letztes Jahr schon so eine wahnsinnig zähe, beschissene Netflix-Dokumentation, wo er sich selbst nackt auf dem Bett liegend Videos von sich selbst nackt auf der Bühne von früher anguckt und die auf so einer Metaebene als jetzt leider dann doch in die Jahre gekommener Popstar anschaut und kommentiert. Also wahnsinnig tragische Figur, komplett verglüht, komplett kaputt, auch psychisch. Und das verarbeitet er jetzt. Und man muss dazu sagen, das ist seine erste Solo-Ausstellung. Also das war sein Debüt. Ich persönlich fand es richtig mies. Das muss nichts heißen. Ich glaube, es findet wahnsinnig großen Anklang. Und es wird, das habe ich mit Markus ja oft schon konstituiert, wir leben im Zeitalter der Personenmarken, sei es in Deutschland, sei es mit was anderem. Wenn du einmal Fame bist, wenn du einmal deine Follower hast, dann kannst du Moderatorin werden, Autorin, Künstlerin. Da kannst du scheißegal was werden. Dann funktioniert es einfach. Und ich glaube, Robbie Williams ist einer der vielen, die es mal wieder vormachen. Er ist big, er ist fame. Ja, er könnte jetzt auch irgendwie eine Kochsendung machen oder ein Gartencenter aufmachen, das Beste der Welt. Oder er kann halt irgendwie diese Leinwandstücke fertigen. Mehr kann ich es nicht nennen.
Ja.
Ja.
Tja.
Also, aber richtig vollgestopft, auch das schon die große Solo-Exhibition, weltweites Debüt, findet dann statt auf 40 Quadratmetern circa, vollgestopft das Erdgeschoss. Es gibt natürlich dann auch Merchandise dazu und Postkarten und Selfie-Sachen. Und naja, da ging es los. 40 Grad, komplette Überfüllung, nur Touristen eigentlich und nur Menschen, die für gewöhnlich nicht ins Museum gehen. Und das meine ich nicht aus einem... Das meine ich überhaupt nicht als elitären Kommentar. Ich fände es ja geil, wenn es ein Museum gibt, was mehr Leute zur Kunst zieht. Aber du siehst daran, wie die Leute sich verhalten und wie sie der Kunst begegnen und wie sie sich gegenüber anderen BesucherInnen verhalten, dass sie sonst nie in einem Museum sind. Ne? Das hat sowas von Freibad-Umkleide da drin. Du wirst angerempelt, du wirst aus dem Weg gedrückt. Die Leute haben die Rucksäcke auf, mit denen sie überall alles an der Wand bestreifen. Du hast richtig viele Leute, die auch Sachen anfassen. Also wirklich so basic, das ist, als ob du rückwärts mit offener Tür Auto fährst im Kreisverkehr. So, also die wissen einfach nicht, wie die Regeln sind, was man da so macht. Ich fand's mega unangenehm schon. Ich habe sowieso ein Problem mit Menschen und Nähe und so. Aber egal. Das war das Erdgeschoss. Ein heißes, dampfendes Willkommen. Mhm. Aber das war ja noch nicht alles.
Das war noch nicht alles. Wir haben uns jeden einzelnen kleinen, armseligen Raum reingezogen, um zu gucken, ob wir einfach nur irgendwie verdorben sind, weil wir gerade aus dem Städelig kommen und man da vielleicht doch die ein oder andere Perle findet oder irgendwas, ja, keine Ahnung, ob es doch irgendwie einen Charme hat, ob es doch irgendwie rockt, so.
Nur ich hatte Charme, Gefühl. Ja, also wir sind an allen Großen vorbei, das muss man ja noch dazu sagen.
Ja, also.
Die ganz großen, seltenen Originale, nie dagewesen, toll kuratiert. Natürlich nicht Fugis, was denkt ihr denn? Die größte Frechheit war der Basquiat-Raum, ja wirklich ein im Dunstkreis Warhol und so. Ihr kennt seine Bilder, mega geile Bilder, Originale von ihm. Total ikonisch, Street Art, High Art, alles zusammengebracht. Club 27, irgendwie alles da, was einen großen Künstler und auch einen populären Künstler ausmachen könnte. An der Wand, wie in jedem Raum, stehen die ersten zwei Sätze aus dem Wikipedia-Eintrag. Und dann hat man auch keine Originale. Bei den wenigsten Künstlern hast du Originale gehabt. Du hattest von Basquiat 5 gerahmte Editionen-Prints. Waren es 5 oder 6? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall waren es einfach, es war eine Edition. Es waren jetzt keine fantastischen Originale. Vielleicht war es auch ein anderer Künstler. Auf jeden Fall hast du sehr, sehr wenig geile Originale da rumhängen.
Absolut. Also das war so ein bisschen, als hätte man noch irgendwas auf irgendeiner Auktion irgendwo erwischt.
Genau.
Richtig resterampig leider.
Ja, also der Eindruck war irgendwie, Kim hat gegoogelt, was sind die 30 berühmtesten zeitgenössischen KünstlerInnen und was kriege ich irgendwie noch von denen bei? Ja. Egal, kleine Skulpturen. Also mein absolutes, die Kirsche auf der Sahnetorte war von Eddie Vedder, dem Musiker. Das war so geil. Das war unterm Dach. Hinten links gibt es noch so eine kleine Kammer. Da hängen noch so 5 Bilder drin. Ich weiß schon gar nicht mehr von wem. Und dann müsst ihr euch, ich lüge nicht, es ist so, dann müsst ihr euch vorstellen, ganz hinten in der Ecke gibt es so einen tieferen Fensterrahmen. Und in diesem Fensterrahmen hängt ein 7x7 Zentimeter großes, kleines, hingekrökeltes Acrylbild von Eddie Vedder. Also es war so egal, dass es sogar dem Moko fast peinlich war und sie es in der Ecke versteckt haben.
Wir haben es entdeckt.
Wir haben es zufällig gefunden.
Ja, es hat laut um Hilfe gerufen, aber es musste dort bleiben.
Ja.
Ja, mich hat auch der Yayoi Kusama-Raum echt schockiert, weil es ist irgendwie echt auch eine coole Künstlerin. Man könnte so viel über sie sagen und sie hat ihren eigenen Kosmos und ihr
das
Leben.
Ist die,
und
das
so.
Ist die ältere, Japanerin. Freaky Japanerin, die überall Punkte drauf macht.
Genau, man kennt inzwischen ist sie auf Instagram ziemlich fame. Man sieht sie immer Punkte auf Kürbisse malen, Punkte hierhin, Punkte damit, auch so immersive Lichtinstallationen mit so Räumen, wo sich dann alles spiegelt und sie selbst auch immer in Punkten gekleidet und sie ist so, einfach so eine Marke. Aber wo ich denken würde, voll geil, so eine Künstlerin da reinzunehmen, weil die kannst du, hast du eine Oberfläche sozusagen, wie du einsteigen kannst. Die machen einfach richtig Bock, ihre Bilder. Es ist, sieht super schön aus, ist dekorativ. Aber dann kannst du auch weiter einsteigen und da ist eine tolle Künstlerpersönlichkeit, eine tolle Biografie hinter. Und dann war das dieser eine kleine armselige Raum, wo sie einen so einen Glitzerprint mit einem Kürbis drauf hatten. Und das war's. Und nichts zu ihr.
Genau.
Und wo ich so dachte, Alter,
das ist
echt eine Frechheit.
Ja. Also wirklich in dem Falle alles falsch gemacht. Die Kunst zusammengequetscht, gedrückt, ehrlicherweise nicht mal die richtig, nicht immer überhaupt Kunstwerke auch gefunden in dem Sinne. Geht nur um Fame. Mhm. Wir haben alle Künstlerinnen, die sind da, komm vorbei. Wir sind eine geile Brand, wir sind Fame. Du bist Fame, du kannst Selfies machen, du kannst geilen Content hier generieren. Es war wirklich schlimm und eine ganz, ganz große Empfehlung, wenn ihr in Amsterdam seid, da nicht hinzugehen. Stattdessen lieber in die populären Museen oder wenn ihr es sogar gratis haben wollt, Amsterdam hat, es hat eine unfassliche Vielzahl geiler Galerien und Kunsträume, lieber dahin gehen. So, willst du noch was erwähnen, sonst komme ich zu meinem Motto der Verachtung.
Ich habe so die Schnauze voll von Moku.
Sehr gut. Mein Motto für das Moku-Museum in Amsterdam und natürlich stellvertretend für die Art vom Umgang mit Kunst und der Idee eines Museums als Motto: Künstler sind Influencer, Kunst ist Content und Kunst kommt von Kommerz. Das ist mein Motto für das fucking Moku in Amsterdam. Und in dem Sinne, liebe Fugis, ist eine Doppelfolge, also eine Doppelmoderationsfolge. Wir wollen trotzdem es kurz halten. Wir gehen in die Haltung.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Was kann man dazu jetzt abschließend sagen? Was hat das mit dir gemacht, um mal in Landscher Manier zu fragen, wie war dieser Besuch, diese beiden Museen an einem Tag hintereinander? Hat sich das irgendwie für dich als Künstlerin im Kunstschaffen, im Zeigen, in deinen Gedanken zur Kunstwelt, bist du verbitterter, bist du enthusiastischer? Hackst du es einfach ab? Was nimmst du jetzt mit aus dieser Erfahrung?
Naja, ich hatte natürlich ein Bauchgefühl zum Moku und dachte, er sei doch mal nicht so ein elitäres Schwein, geh doch auch mal dahin. Was sich ein bisschen poppiger anhört. Hat sich bestätigt, meine eigenen Vorurteile. Und naja, ich meine, ist eine Sache, da habe ich ja immer mit zu tun. Man hat immer ein bisschen Angst, dass die Kunst komplett ins Kommerzige und nur noch in die Oberfläche abrutscht, nur noch über die Instagrammabilität und Likes, sich immer weiter dahin entwickelt und für sperrigere Sachen oder wo du ein bisschen mehr eintauchen musst, dass da sich einfach keine Sau mehr für interessiert. Hat man natürlich Befürchtungen, ist zum Glück, glaube ich, nicht so, aber ein bisschen gruselig war es schon.
Auf jeden Fall. Und es ist überhaupt nicht, das kann man vielleicht noch eingrenzen oder abschließend oder als Einschub noch als Appendix anfügen irgendwie. Es geht, hast du gerade schon gesagt, aber es geht überhaupt gar nicht darum, dass Kunst was Elitäres sein soll oder was Intellektuelles oder, also es hat ja all diese Ebenen. Es hat ja einen ästhetischen Zugang, einen Erfahrungszugang, einen emotionalen Zugang, egal welchen du findest, so da irgendwie reinzutauchen und diesen, ja auch diese Offenheit, ne, sich einfach darauf einzulassen und zu gucken, was passiert. Also es ist überhaupt nicht diese klassische Idee von einem spießigen Museum oder einem White Cube. Das ist ja was, woran wir auch arbeiten, was wir gar nicht geil finden. Diese Aura, dieses, oh, ich muss jetzt stillschweigend Sekt trinken und habe Angst, mich zu äußern oder ich bin nicht cool genug, um bei der In-Crowd in so einem Off-Art-Space mitzureden oder ich bin nur in einer White Cube Gallery und es geht nur um den Preis. Also all das, all diese Extreme überhaupt gar nicht, sondern ja, für alle da sein, im Dialog sein, sich mitten reinstürzen, aber eben auch nicht zu kommerzialisieren und nicht auf diese Oberfläche zu reduzieren. Und deswegen habe ich eigentlich nur als Gedanken für die Haltung mitgebracht, dass Kunst im besten Fall eher nach innen zielt. Und das finde ich, hat es im hat es im Städelik geschafft. Also die Inszenierung war wunderschön. Die Räume toll. Es hat neugierig gemacht. Es war ästhetisch geil inszeniert. Das war das Wissen dazu. Aber trotz allem war dieses Museum einfach nur ein Raum, in dem die Kunst wirken konnte auf die Besucherinnen. Das war so eine Begegnung mit den Kunstwerken. Du konntest dir Gedanken dazu machen. Hast Emotionen dazu. Und es hat halt einfach diesen Raum dafür gegeben. Und deswegen, egal ob es ein kleine Offspaces, wo zwei Bilder drin hängen oder das fette Städelik-Museum. Das ist es doch irgendwie. Wie kannst du dem begegnen? Was nimmst du mit? Und wie weit kannst du dich da drauf einlassen und so einen Moment mit diesem Kunstwerk haben? Egal, ob du es nicht verstehst oder nach beschissen findest oder abgöttisch liebst, darum finde ich, geht es nicht. Das ist eine andere Bewertung, sondern irgendwie einen Raum zu schaffen, wo irgend so ein kurzer, echter Kontaktpunkt stattfindet. Und das war seelenlos ausgetrieben im MoCA.
Ja, und da kommt auch Kunst nicht gegen an. Selbst wenn da vielleicht einer von den Basquiats oder die kleine Projektion von Abramowitsch, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo man sagen würde, wenn die in einem anderen Rahmen gewesen wären, die wären echt in Ordnung gewesen. Es waren, ne, so, aber die 100%. Hatten keine Chance. Die Kunst wird einfach, ganz ehrlich, irgendwie da missbraucht, finde ich, für ganz andere Zwecke, die überhaupt nichts mit ihr zu tun haben. Ja. Das merkt man.
Ja, 100%. Schala. Lotte, schön, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben.
Sehr schön.
Ich freue mich schon. Nächste Woche machen wir ein 4-Stunden-Spezial zum Wiener Aktionismus.
Ja. Ich habe schon eine Bestellung aufgegeben.
Sehr gut.
Schweineblut wird geliefert. Und
hervorragend,
so
hervorragend. Fugis, schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr mit uns kurzen Abstecher nach Amsterdam gemacht habt. Wie gesagt, heute mal kein Kunst- und Kulturevent aus dem Dachraum, aber ein großes Phänomen unserer Zeit, was es auch hier in Berlin und in anderen Städten zu beobachten gibt. Und Amsterdam ist wirklich um die Ecke. Schaut euch das Städelik an, macht einen Bogen um sämtliche MoCAs. Ich vermute in 3 bis 4 Jahren spätestens auch eines in Berlin. Da könnt ihr dann auf jeden Fall nicht hingehen. Das war's von uns für diese Woche. Danke, Lotte, dass du dabei warst. Grüße gehen raus an Markus Judas Kleiner, die wundervolle Sarah Reininghaus. Wir hoffen, wir konnten euren Paar-Podcast mit würdigen Fußstapfen folgen. Mhm. Richtig in der Ecke manövriert. Ja. Wahl egal. Fugis, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächste Woche gibt es wieder entweder eine Folge mit Markus und mir oder ein Solo. Mal gucken, Überraschung. Ihr findet wie immer alle Folgen auf fugengold.de und den üblichen Plattformen. Bleibt uns gewogen, bleibt golden. Macht's gut.
Macht's gut.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.